Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Es gibt grünes Licht von der EU für die Fusion der Zughersteller Alstom und Bombardier und damit vielleicht eine bessere Perspektive für die 7500 Beschäftigten von Bombardier in Deutschland. Dazu gleich mehr. Zum Start aber zweiter Teil der Serie über die Corona-Wirtschaftseinbrüche im zweiten Quartal. Nach Deutschland gestern mit gut 10% und den USA mit knappen 10% gab es heute die Daten für Europa. Peter Kapern dazu.
Mit Blick auf die jüngsten Konjunkturdaten kommen Ökonomen zu einem deprimierenden Ergebnis. Das Wirtschaftswachstum einer gesamten Dekade sei in der Eurozone ausradiert worden durch das Coronavirus. Und in Italien sei sogar das Wachstum der letzten 30 Jahre vernichtet worden, so zitiert die Nachrichtenagentur AP einen französischen Analysten. In der Tat, die heute veröffentlichten Daten sind dramatisch. In Italien ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 12,4% gegenüber dem ersten Quartal geschrumpft. Und schon im ersten Quartal hatte die Covid-19-Pandemie überall in Europa die Wirtschaft auf Talfahrt geschickt. Immerhin, der ökonomische Niedergang in Italien, der drittstärksten Volkswirtschaft der EU, fiel damit etwas milder aus, als Experten befürchtet hatten. Schlimmer als Italien traf es Frankreich, wo das Bruttoinlandsprodukt um fast 14% sank. Das war der dritte Quartalsrückgang in Folge. Frankreichs Wirtschaft steckte also schon vor Corona in der Rezession. Am schlimmsten aber die Daten aus Spanien. Der Rückgang im zweiten Quartal lag dort bei mehr als 18%. Insgesamt schrumpfte die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Zeitraum um 12,1%. Nimmt man die gesamte EU, liegt der Einbruch mit 11,9% nur geringfügig niedriger. Auf dem europäischen Arbeitsmarkt schlägt der konjunkturelle Absturz noch nicht durch. Im Juli blieb die Arbeitslosenquote in der EU mit 7,8% fast konstant, gegenüber 7,7% im Juni. Das dürfte aber so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm sein. Noch laufen überall in Europa die Kurzarbeitsprogramme und Großkonzerne wie Lufthansa, Airbus oder Air France haben den angekündigten Jobabbau noch nicht in die Tat umgesetzt. Heute ließ die niederländische Fluggesellschaft KLM wissen, dass sie 5000 Vollzeitstellen streichen will. Immerhin, der Tiefpunkt liegt hinter uns, sagen Wirtschaftswissenschaftler. Der Wiederaufbau wird ihnen zufolge aber mindestens bis 2022 dauern.
Peter Kapern war das, die Wirtschaftsdaten aus dem Euroraum aus Europa stark gezeichnet von der Corona-Krise. Dabei gibt es auch Branchen, die gegen den Trend von der Corona-Pandemie profitieren. Pharmaunternehmen gehören dazu oder auch Lieferdienste fürs Essen. Es gibt andere Branchen, die weitgehend unbeeinträchtigt weitermachen und wieder andere, denen die Krise buchstäblich das Licht ausschaltet. Reiseveranstalter gehören dazu, Restaurants oder auch Bars und vielfach auch der Einzelhandel, sofern er stationär ist, also leibhaftig mit einem Geschäft existiert. Auch für den Einzelhandel in Deutschland gab es heute Daten. Mischa Erhardt dazu.
Onlinehandel hui, Mode pfui. So lassen sich die Einzelhandelsdaten der Statistiker aus Wiesbaden auf den Punkt bringen.
Ja, der Bekleidungshandel leidet nach wie vor sehr unter der Corona-Krise. Die Kunden greifen da nicht in gewohntem Maße zu. Die Händler kommen immer mehr und immer in schwierigere Probleme. Denn da läuft ein Riesenminus auf. Sie sind nach wie vor im Minus im Vergleich zum Vorjahr, auch im Juni gewesen. Das ist also weit entfernt davon, dass da die große Lücke, die sich ja ohnehin schon in den letzten Monaten dort aufgetan hat, schließen könnte. Ganz im Gegenteil, die Lücke wächst weiter.
Sagt Stefan Hertel vom Deutschen Handelsverband HDE. Umso erstaunlicher, dass die Löcher in den Kassen von Bekleidungshändlern und Kaufhäusern des Einzelhandels in deutschen Städten geschlossen wird durch den boomenden Onlinehandel.
Die Schere geht auseinander und am Ende haben wir eben dann das Phänomen, dass es tatsächlich relativ normal aussieht für die Gesamtbranche, aber eben für manche extrem schlecht und für manche extrem gut.
Während Mode, Schuhläden und Kaufhäuser in den Innenstädten rund 16% Umsatzeinbußen beklagen, verzeichnet der Onlinehandel im Juni Steigerungen seiner Geschäfte um über 30%. Die Statistiker sehen das natürlich ebenfalls als Folge von Krise und Lockdown, weil Konsumenten notgedrungen für ihre Einkäufe vermehrt Online-Shops ansteuerten. Stefan Hertel.
Und er profitiert auch davon, dass viele Menschen den persönlichen Kontakt zu anderen eher meiden, auch aus Infektionsangst und deshalb in der Konsequenz viel online bestellen.
Diese Tendenz wiederum gefährdet die Modehändler umso mehr. Schwer haben sie es auch, weil deren Ware stark saisonal ist. Kurz, was sie im Sommer an Kleidungsstücken nicht verkaufen, können sie im Winter nicht nachholen. Anders beim Möbelhandel, im Handel mit Haushaltsgeräten oder Baumaterialien. Dort dürfte der im Juni verzeichnete Zuwachs von fast 15% zum Teil eben auch auf aufgeschobene und nachgeholte Käufe zurückzuführen sein. Der Handel schließlich fürchtet nun vor allem eine mögliche zweite Infektionswelle in Deutschland. Holger Bahr, Volkswirt der DekaBank, hält einen weiteren massiven und generellen Lockdown wie ab März aber für unwahrscheinlich.
Na, sagen wir mal so, also die Erwartungen sind natürlich auch schon die, dass wir über das Winterhalbjahr auch wieder steigendere Fallzahlen haben, aber einen kompletten Lockdown, so wie das im März, April, Mai der Fall war, das ist aus meiner Sicht auszuschließen. Wir werden eine zweite Welle wie die erste Welle aller Voraussicht nach vermeiden können.
Damit sich die Lage für viele Einzelhändler verbessert und nicht wieder verschlimmert, appelliert Stefan Hertel vom Handelsverband HDE an die Konsumenten, sich an die Corona-Abstands- und Vorsichtsregeln zu halten.
Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Masken auf, Abstand halten, Hygieneregeln einhalten. Denn wenn die zweite Welle kommt, dann trifft das natürlich uns alle und auch den Handel im Besonderen mit einem zweiten Lockdown. Wenn sie ein zweites Mal dieses Jahr über längere Zeit zusperren müssen, sind wirklich viele Händler auch einfach nicht mehr zu retten. Deswegen dieser Appell.
Ja, ein Appell und eine Warnung am Ende des Berichts von Mischa Erhardt. Wer als Einzelhändler, Betriebsinhaber oder überhaupt Gewerbetreibender ein vorsichtiges Naturell hat, für den bietet die Versicherungsbranche Policen an, mit denen man sich gegen überraschende Störungen im Betriebsablauf, gegen Betriebsunterbrechungen versichern kann. Eigentlich wären diese Policen jetzt in der Corona-Krise ein Segen, wenn nicht die allermeisten der Anbieter dieser Policen im Kleingedruckten Leistungen im Pandemiefall ausgeschlossen hätten oder sogar noch trickreicher, Leistungen im Fall von Pandemien bis dahin unbekannten Krankheitsauslösern. Sehr praktisch für die Unternehmen, sehr ärgerlich für Versicherungskunden, die für solche Policen Beiträge gezahlt haben und nun leer ausgehen. Nicht alle wollen das so hinnehmen und so startet vor dem Münchner Amtsgericht eine Reihe von Prozessen, durch die Versicherer zur Zahlung bewegt werden sollen. Michael Watzke war dort.
Veronika Pagatsch ist Inhaberin der privaten Kindertagesstätte Cocon Kids in München. Als der Corona-Lockdown kam, dachte Pagatsch, sie habe Glück im Unglück, denn
wir haben als eine der wenigen privaten Kindertagesstätten eine Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen vor vielen Jahren, 2013, genau für solche Zwecke. Eine Schließung aufgrund einer Krankheit, Erregers aus dem Infektionsschutzgesetz.
Doch die Versicherung, die Haftpflichtkasse Darmstadt, zahlte nicht. Ihr Argument, die Kita mit 86 Plätzen hatte ja nicht vollständig geschlossen, sondern versorgte rund ein Dutzend Kinder in der Notbetreuung. Zu dieser Notbetreuung jedoch, so Kita-Chefin Pagatsch, sei sie gezwungen gewesen und habe nur Verluste gemacht.
Die Notbetreuung war eine Vorgabe der Regierung von Oberbayern, die wir einhalten mussten, sonst hätten wir auch unsere öffentlichen Fördergelder verloren. Hat für uns eine zusätzliche finanzielle Belastung bedeutet, weil wir zu einem weitaus höheren Betreuungsschlüssel betreuen mussten in dieser Zeit, also kleinere Gruppen.
Doch die Richterin deutete heute in der Verhandlung in München an, die Versicherung werde wohl nicht zahlen müssen, denn in den Versicherungsbedingungen stehe Betriebsschließung und das sei etwas anderes als eine Teilschließung. Das Landgericht München verhandelte heute insgesamt 4 verschiedene Fälle von Betriebsschließungsversicherungen. Neben der Münchner Kita ging es um Hoteliers und Gastronomen, darunter der große Augustiner Biergarten nahe des Münchner Hauptbahnhofs. Insgesamt sind 39 solcher Fälle am Landgericht München anhängig. Jeder Fall sei ein Einzelfall, sagt Gerichtssprecher Benjamin Kuttenkeuler.
Ob im Einzelfall Ansprüche bestehen, hängt nach Ansicht der Kammer zum einen davon ab, ob tatsächlich eine Betriebsschließung vorliegt. Und davon ab, wie die Vertragsbedingungen genau formuliert sind.
Mit Betonung auf genau. Da geht es nicht nur um einzelne Worte, wie ausschließlich, sondern teilweise auch darum, ob etwas in den Policen dick gedruckt ist oder nicht. Vor allem aber wird klar, wenn eine Versicherung in ihren Bedingungen explizit auf das Infektionsschutzgesetz verweist, dann steigen die Chancen des Versicherungsnehmers, im Fall einer Betriebsschließung wegen einer Pandemie auch Geld zu bekommen. Denn es komme darauf an,
ob dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer einer Betriebsschließungsversicherung nach der Formulierung in den Versicherungsbedingungen hinreichend klar ist, dass der Versicherungsschutz im Verhältnis zu den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes lückenhaft ist.
Soll heißen, niemand kann vom Versicherungsnehmer erwarten, dass er seine Police ständig mit dem Infektionsschutzgesetz abgleiche. Wenn bestimmte Erreger, wie etwa das Coronavirus, nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind, bekommt der Versicherte vor Gericht möglicherweise Recht. Etwa der Alpengasthof Feuriger Tatzelwurm, der heute 236.000 Euro aus seiner Allianz Betriebsschließungsversicherung forderte und wohl auch bekommen wird. Im Fall der Kita Cocon Kids fällt das endgültige Urteil erst Mitte September.
Michael Watzke war das. Ein Sprung in die Welt der Konzernriesen in den USA, wobei es weltweit in etwa die identischen Gewinner und Verlierer in der Corona-Krise gibt. So melden in den USA die großen Erdölkonzerne Exxon und Chevron hohe Verluste im zweiten Quartal. Ja, in der weltweiten Wirtschaftskrise sinkt eben auch die Nachfrage nach Öl, während die großen Tech-Konzerne gut dastehen. Amazon, Apple kann die Krise nichts anhaben, ein bisschen leidet Google aber unter dem flauen Werbegeschäft. Markus Schuler dazu.
Apple hat ein extrem starkes Quartal hingelegt. Telefone, Tablets und Computer haben sich in den vergangenen 3 Monaten überdurchschnittlich gut verkauft. Der Gewinn ist im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 11,25 Milliarden Dollar gewachsen. Einziger Wermutstropfen, die neuen iPhones kommen dieses Jahr ein paar Wochen später. Grund sind Corona-bedingte Produktionsengpässe in China. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim Nachbarunternehmen Facebook. Die Facebook-Zahlen sind schon deshalb ein Hingucker, weil das soziale Netzwerk von vielen namhaften Firmen mit einem Werbeboykott belegt wurde. Sie fordern von dem Unternehmen, mehr gegen Hass und Hetze zu unternehmen. Doch der Zuckerberg-Konzern hat den Anzeigenboykott dank der Buchungen kleinerer und mittlerer Unternehmen locker weggesteckt. Konkret ein Umsatzplus um 11% auf jetzt 18,69 Milliarden Dollar. Auch bei den Nutzerzahlen hat das Unternehmen wieder gewonnen. Gemeinsam mit WhatsApp und Instagram kommt der Social-Media-Konzern auf jetzt 3,14 Milliarden monatliche Nutzer. Das ist ein Plus von 14%. Der vielleicht größte Gewinner ist aber das Online-Kaufhaus Amazon. Trotz Pandemie hat der Konzern seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln können, von 2,6 Milliarden auf 5,2 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Gewinn in der 26-jährigen Firmengeschichte. Seit März hat das Unternehmen aus Seattle an der US-Westküste 175.000 neue Mitarbeitende eingestellt. Von denen sollen nun 125.000 Beschäftigungsverhältnisse in dauerhafte Vollzeitarbeitsplätze umgewandelt werden. Nur einer hat das Nachsehen. Ein klein wenig oder anders gesagt, auf hohem Niveau. Google-Chef Sundar Pichai, der im Silicon Valley einen hervorragenden Ruf genießt, weil er sich für faire Geschäftspraktiken und Transparenz einsetzt, musste zum ersten Mal in der 21-jährigen Firmengeschichte einen Umsatzrückgang verkünden, und zwar um 2% im Vergleich zum Vorjahr. Dass der Rückgang nicht ganz so dramatisch ausgefallen ist, lag vor allem an der Videotochter YouTube sowie dem noch relativ jungen Cloud-Geschäft. Die YouTube-Umsätze sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Milliarden Dollar gewachsen, in der Cloud gar um 0,91 Milliarden. Hier konnte zum Beispiel die Deutsche Bank als neuer Großkunde dazugewonnen werden.
Markus Schuler war das. So nachvollziehbar es ist, dass Amazon und Co. Profiteure der Corona-Krise sind. Es gibt in diesen Corona-Tagen auch Phänomene, die sich nicht so leicht erklären. So sind in den USA Aktien von Corona-Pleitefirmen zu heimlichen Börsenstars geworden. Die Aktien des insolventen Autovermieters Hertz zählen dazu. Wie es dazu kommt, aus New York Heike Wipper führt.
Kurz nachdem Hertz Gläubigerschutz beantragte, schlug Alexis Harris zu. Sie kaufte die spottbilligen Aktien des insolventen Autovermieters für 2000 Dollar und setzte darauf, dass ihr Preis steigt. Zuerst wollte ich nur 100 Dollar investieren, aber dann wurde es mehr, weil ich mehr Gewinn machen wollte, sagte die Freizeitzockerin im Radiosender NPR. Tatsächlich kletterte der Aktienpreis der Pleitefirma in den nächsten 2 Wochen um 900% nach oben. Der Grund? Tausende von Kleinanlegern wie Harris benutzten kostenlose Online-Trading-Apps wie Robinhood, um Papiere der durch die Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen wie Hertz zu kaufen und trieben ihre Kurse in schwindelerregende Höhen. Und das, obwohl die meisten Aktien bei einer Insolvenz wertlos werden, wie bei der Reorganisation des Autobauers General Motors vor 11 Jahren zum Beispiel. Jared Elias ist Juraprofessor und Experte für Insolvenzrecht an der Universität von Kalifornien in San Francisco. Er beobachtet die neue Generation von Zockern mit Entsetzen. Den Leuten ist langweilig. Sie können während der Corona-Krise noch nicht einmal auf Sport wetten und handeln deshalb mit den Aktien insolventer Firmen. Das ist falsch, denn es ist so gut wie sicher, dass sie Geld verlieren werden. Dave Portnoy, der Gründer des US-Sportwettenportals Barstool Sports mit 66 Millionen Nutzern pro Monat, ist anderer Meinung. Er hat ein Konto auf Robinhood eröffnet und investiert in angeschlagene Unternehmen wie Fluglinien. Unglaublich! Ich verdiene Geld wie Heu. Es ist ganz einfach, sagte Portnoy in einem Video auf Twitter. Und andere Sportzocker folgten ihm nach. Tatsächlich ist die Zahl der Robinhood-Kunden seit Beginn des Jahres um 3 Millionen auf 13 Millionen gestiegen. Weil viele von ihnen Jagd auf Pleitefirmen machen, kletterten die Kurse angeschlagener Unternehmen wie der Ladenkette JCPenney und des Fracking-Pioniers Whiting Petroleum nach ihren Insolvenzen steil nach oben. Und Hertz erkannte eine ganz besondere Chance, als sich die Zahl seiner Robinhood-Anleger von rund 1.000 am 21. Februar auf 170.000 am 25. Mai erhöhte. Der Konzern holte sich vom Konkursgericht das Okay für den Verkauf eines neuen Aktienpakets mit einem Umfang von bis zu 1 Milliarde Dollar. Bis die Börsenbehörde SEC Hertz dazu aufgefordert hat, den Plan so schnell wie möglich fallen zu lassen. Gut so, sagte der Juraprofessor Jared Elias. Das Geld, das die Firma mit dem Verkauf der Aktien an die Kleinanleger eingenommen hätte, wäre sofort in die Taschen der Hedgefondsgläubiger geflossen. Die Aktien wären wertlos und die Kleinanleger hätten ihr Geld verloren. Während die Kurse von Pleitefirmen wie Hertz, JCPenney und Whiting Petroleum wieder gefallen sind, und sich die Anleger, die nicht rechtzeitig abgesprungen sind, in den roten Zahlen befinden, erwarten Experten wie der Finanzprofessor Amiatosh Ponnanandam von der Universität von Michigan eine riesige Welle neuer Unternehmensinsolvenzen. Ponnanandam warnt Kleinanleger, nur ja auf die heiß begehrten Papiere zu verzichten, um hohe Verluste zu vermeiden. Halten Sie sich nur ja davon fern. Sie haben weder Fachwissen noch spezielle Informationen. Sie zocken und hoffen, dass die Kurse steigen. Aber Hoffnung ist keine gute Anlagestrategie.
Heike Wipper führt war das. Nicht alles legt die Corona-Krise lahm. Es geht einen Schritt weiter für die Fusion zwischen Alstom, Hersteller des TGW, und Bombardier. Für den Konzern arbeiten 7.500 Menschen in Deutschland, denen die Zahlungsprobleme ihrer kanadischen Muttergesellschaft Sorgen machen. Die EU-Kommission gab nun grünes Licht für die Fusion, allerdings unter Auflagen. Holger Beckmann berichtet.
Auswirkungen wird die jetzt von der EU-Kommission genehmigte Übernahme eines wichtigen Teils des kanadischen Unternehmens Bombardier durch den französischen Alstom-Konzern auch auf einige tausend Beschäftigte in Deutschland haben. Vor allem im Bombardier-Werk Henningsdorf bei Berlin dürfte das der Fall sein. Denn die Produktionsanlagen dort sollen verkauft werden, damit das neu entstehende Unternehmen nicht zu viel Marktmacht bekommt. Eine entscheidende Bedingung für das grüne Licht für die Fusion, das heute aus Brüssel gekommen ist. Alstom will die Bahnsparte von Bombardier übernehmen und damit seine Position als Weltmarktführer bei Schienenfahrzeugen ausbauen und vor allem gegen chinesische Wettbewerber auf Dauer bestehen. Gewerkschaften befürchten einen Arbeitsplatzabbau. Im vergangenen Jahr hatte die EU-Kommission einen geplanten Zusammenschluss der Zugsparten von Alstom und dem deutschen Siemens-Konzern wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken untersagt. Alstom ist Hersteller der französischen TGW-Hochgeschwindigkeitszüge. Siemens stellt den ICE her.
Holger Beckmann war das. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung über die Corona-bedingten Einbrüche in Europas Wirtschaft im zweiten Quartal. Trotzdem steht der Euro stärker da als je. Wie das kommt, Volker Hirt hat sich umgehört.
Rasant die Entwicklung. Innerhalb von 2 Monaten wurde der Euro um 10 Cent teurer. Heute steht er bei gut 1,18 Dollar. Ist es aber eine Euro-Stärke oder eine Dollar-Schwäche? Für Antja Präfke, Devisenexpertin der Commerzbank, keine Frage.
Es handelt sich in erster Linie um einen schwachen Dollar, muss man sagen. Der Euro hat sich zwar stabilisiert und es gibt keine sehr starken Gegenargumente mehr gegenüber dem Euro, aber in erster Linie sehen wir breite Dollarschwäche auch gegenüber anderen Währungen.
Dafür gäbe es einige Gründe. Den wichtigsten sieht Christoph Zwehmann, selbstständiger Devisenanalyst, dass es jetzt auch in den USA null Zinsen gibt.
Das heißt, es gibt keinen Grund mehr, tatsächlich im Dollar anzulegen oder in den Dollar zu flüchten. Ist das einer der wichtigsten Gründe, warum der Dollar sich abschwächt.
Weitere Gründe: die zunehmende politische und wirtschaftliche Eskalation mit China und die jetzt einsetzende geringere Attraktivität amerikanischer Aktien. Denn wer aus dem Euroraum in US-Papiere investiert hat, zeichnet Verluste schon allein aufgrund der Dollarschwäche. Die Folge: man wird verstärkt den US-Märkten den Rücken kehren. Und das sei, so Christoph Zwehmann, gleichbedeutend mit einer Flucht aus dem Dollar. Ein weiterer Grund sei das massive Haushaltsdefizit.
Wir haben monatlich 50 Milliarden US-Dollar Defizit, das heißt, die USA müssen 50 Milliarden an Fremdwährungen pro Monat kaufen. Und wenn an dieser Stelle dann kein Kapital zurückfließt, sprich in die amerikanischen Finanzmärkte, dann führt es allein schon zu einer Dollarabschwächung.
Ein starker Euro gemessen am Dollar bedeutet auch, in einem der wichtigsten Absatzmärkte, den USA, werden europäische Produkte teurer. Wie sehr trifft das die Exportnation Deutschland? Antje Präfke von der Commerzbank meint, noch nicht so sehr.
Erstmal müssen generell sich die Wirtschaften global wieder stärker erholen. Das ist, ich würde mal sagen, das Tüpfelchen auf dem I, wenn jetzt der Euro steigt. Aber das große I ist erstmal der massive Wirtschaftseinbruch, den wir gesehen haben im Zuge der Pandemie.
Viel Unsicherheit steckt im Augenblick im US-Wahlkampf. Der ist für Donald Trump alles andere als gelaufen. Und das mit dem Dollar läuft für ihn gar nicht, glaubt Christoph Zwehmann.
Ich bin der Meinung, der Dollar wird weiter fallen, aber er wird vielleicht für Jahre, vielleicht sogar für 5 Jahre fallen. Das heißt, kein Dollar-Crash, aber eine sukzessive Dollarschwäche, die für sehr lange Zeit anhalten wird.
Antje Präfke stimmt zu, denn sie sieht ein Doppel-D, ein Zwillingsdefizit, wie sie es nennt, im Haushalt und im Handel.
Also generell möchte ich zumindest mittel- bis langfristig die Risiken für stärkere Dollarschwäche hervorheben und sagen, die sind gestiegen in den letzten Wochen und Monaten.
Dennoch werde der Dollar auf absehbare Zeit die Leitwährung bleiben, aber nicht zuletzt aufgrund des kürzlich beschlossenen Wiederaufbaufonds der EU und des daraus resultierenden Vertrauens habe der Euro auf dem globalen Finanzmarkt eine gute Chance, zur Dollar-Alternative zu werden.
Volker Hirth war das. Mit der Euro-Stärke, die eigentlich eine Dollar-Schwäche ist, geht es in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barz. Herr Barz, ein Update. Wie ist der aktuelle Kurs?
Ja, der ist bei einem US-Dollar 18,23, sind immerhin 0,8 Cent mehr als gestern, allerdings nicht mehr über 1,19, wo er heute Vormittag war.
Zu den Aktien. Da gab es ja unter dem Eindruck der schwachen BIP-Zahlen aus Deutschland und aus den USA gestern einen Kursrutsch. Zu Beginn der Sendung war zu hören, dass die Zahlen auch innerhalb Europas alarmierend sind. Aber das hat heute an den Börsen nicht mehr so richtig interessiert.
Nein, das konnte eigentlich keine Riesenüberraschung mehr sein. Trotzdem ist zu beobachten, dass der DAX nach der Bekanntgabe dann abrutschte und ist jetzt kurz vor Handelsende bei 12.362 Punkten. Das ist ein kleines Minus von 0,1%. Beigetragen hat sicherlich die kraftlose Wall Street, der DAX gefolgt ist. Der Dow Jones im Moment um rund 0,5% im Minus.
Im Fall Wirecard gab es eben die Meldung, dass die Finanzaufsicht BaFin und der Zoll gemeinsam dem Verdacht der Geldwäsche nachgehen. Kann das noch jemanden erschüttern?
Nein, da ist sowieso nichts mehr zu holen bei der Aktie. Das Unternehmen ist insolvent und ernsthafte Anleger fassen das Papier nicht mehr an.
Wir haben berichtet über die Milliardengewinne der großen US-Tech-Konzerne. Strahlt das aus auf die Frankfurter Börse?
Ja, nicht direkt. Infineon und SAP, das sind sozusagen die deutschen Tech-Konzerne, nicht annähernd so erfolgreich wie die amerikanischen. Die gehören zu den deutlicheren Gewinnern heute, reißen aber keine Bäume aus. Ich wage aber zu sagen, wenn die 4 Techies aus den USA Horrorzahlen gemeldet hätte, dann sähe es hier anders aus.
Die British Airways-Tochter AIG verbucht wegen Corona einen Milliardenverlust. Hat das Auswirkungen?
Ja, das hat Auswirkungen. Die AIG hatte ja einen Riesenverlust und dann die Zahl 89% Umsatzeinbruch. Deren Aktie stürzte um 7,5% ab und die Konkurrentinnen oder einige von denen, die Lufthansa, 2,5% schwächer, Air France, KLM verliert 1,5%.
Kurz mal auf die Commerzbank vorausgeguckt. Am Montag trifft sich der Aufsichtsrat. Für den entscheidenden Vorsitzenden gibt es noch keinen Nachfolger. Gibt es da Erwartungen, die am Kurs sichtbar sind?
Also offenbar sind die Erwartungen positiv, dass zumindest ein neuer Chefaufseher gekürt wird. Die Commerzbank-Aktie heute gegen den Trend fast 2% stärker.
Fehlen uns noch Anleihen und Gold.
Ja, die Anleihen heute auf dem Weg nach oben, deshalb die Umlaufrendite 2 Basispunkte nach unten auf minus 0,57% und der Goldpreis immer noch stark bei 1.974 Dollar im Moment.
Das war Ulrich Bartz, hier verabschiedet sich Birgit Becker.